So, wir haben heute Morgen in unserem besonderen Gästegottesdienst das Thema der größte Feind des Menschen gewählt. Vielleicht habt ihr nachgedacht, als ihr das in den Perspektiven gelesen habt oder gehört habt bei der Ankündigung, über was wird der Wilfried heute Morgen sprechen. Ich habe es ja letzte Woche schon ein bisschen angedeutet, aber die, die nicht hier waren, die haben vielleicht sich überlegt, ist der größte Feind des Menschen vielleicht die Krankheit, die Krankheitsmächte, die ihn kaputt machen wollen? Ist es vielleicht der Krebs? Ist es vielleicht die Arbeitslosigkeit oder der Wohlstand, der uns so schlecht bekommt? Oder Leute, die noch mehr von der Bibel her denken, die haben sicher gedacht, das muss die Sünde sein. Denn die Bibel sagt doch, die Sünde ist der Leute Verderben. Oder Leute, die noch tiefer überlegt haben, ist es nicht der Teufel letztlich, Satan, der größte Feind des Menschen? Ich glaube, all diese Antworten, gerade die letzteren von der Bibel her, treffen ein Stück weit zu oder vielleicht noch tiefer zu, wenn wir gerade jetzt an Satan denken, der wirklich der Feind ist, oder auch der Tod, der in der Bibel sogar der letzte Feind genannt wird. Und dennoch möchte ich über all diese Dinge heute Morgen nicht sprechen, sondern ich möchte etwas sagen zum Thema Alkohol, Alkoholismus. Denn ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer, wenn nicht vielleicht, wenn man so will, der größte Feind des Menschen. Ich habe zu Beginn hier eine Statistik. Alkohol in der Bundesrepublik Deutschland, die nüchternen Fakten. Täglich konsumiert jeder Westdeutsche durchschnittlich 50 Gramm reinen Alkohol. Das sind 2 Flaschen Bier oder 5 Schnäpse oder 5 Schoppen Wein. Jeder. Die Säuglinge mitgerechnet, die Abstinenzler mitgerechnet und die Alten, die nicht mehr trinken vielleicht. Alle im Schnitt 50 Gramm. Ausgaben für alkoholische Getränke pro Jahr im Westen der Bundesrepublik 43 Milliarden D-Mark, fast so viel wie der Wehretat, nur darüber regt sich niemand auf, 700 Mark pro Kopf. Wir haben mindestens 2 Millionen Alkoholiker und davon schätzungsweise 10% jugendliche Alkoholiker, 200.000. Ein volkswirtschaftlicher Schaden entsteht durch den Alkoholmissbrauch von jährlich 17 Milliarden D-Mark. Und wir haben jede 6. Kündigung wegen Alkohol, jeder 4. Arbeitsunfall wegen Alkoholmissbrauch und jedes Jahr 2000 missgebildete Kinder, die zur Welt kommen, wegen Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft. Das sind eigentlich erschütternde Zahlen. Da können wir schon sagen, Alkoholismus, der größte Feind des Menschen. Welche Sucht hat mehr Menschenleben gefordert? Welche Sucht hat mehr Ehen kaputt gemacht? Welche Sucht hat mehr Kinder erschlagen? Welche Sucht hat mehr Unschuld geschändet? Welche Sucht hat mehr Häuser gekostet, Herzen gebrochen, Arbeits- und Verkehrsunfälle verursacht und mehr Selbstmorde hervorgerufen als der Alkohol? Der größte Feind des Menschen, die Trunksucht. Ich habe 3 Gedanken heute Morgen. Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Alkohol? Darf ein Christ Alkohol trinken oder nicht? Nun, zunächst mal müssen wir sehen, das Wort Alkohol kommt in der Bibel natürlich nicht vor. Aber die Bibel spricht vom Wein, Bier gab es ja damals auch noch nicht, und vom starken Getränk oder Rauschtrank. Die Chemiker verstehen heute unter Alkohol eine brennbare, wasserklare Flüssigkeit, die meistens durch Vergärung zuckerhaltiger Flüssigkeiten gewonnen wird. Was sagt nun die Bibel dazu? Die Heilige Schrift lehnt den Alkoholgenuss nicht grundsätzlich ab. Das müssen wir zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Alkoholgenuss wird nicht grundsätzlich abgelehnt. Das ist vielleicht für manche erstaunlich, auch für manche Blaukreuzler. Ihr wisst, es gibt in Deutschland einen Verein, das Blaue Kreuz, die sich eben zum Ziel gesetzt haben, Menschen, die alkoholabhängig sind, zu helfen und sie weiterzuführen, ihnen zur Stabilität zu verhelfen auf christlicher Basis. Und diese Alkoholiker, die dann zum Glauben kommen und dem Blauen Kreuz beitreten, verpflichten sich für lebenslange Abstinenz, keinen Tropfen Alkohol mehr zu trinken. Und in dem Fall ist das sicher auch ganz richtig. Jemand, der da rauskommt, der sollte das auch wirklich so tun. Aber jemand, der keine Alkoholkarriere hinter sich hat, der muss nicht unbedingt grundsätzlich generell auf Alkohol verzichten. Die Bibel kann Wein beispielsweise als Segnung Gottes bezeichnen. Im Alten Testament, 5. Mose 11, werden Segnungen Gottes aufgezählt und da nennt Gott mit in einer Reihe Frühregen für Israel, Spätregen, Getreide, Wein und Öl. Segnung Gottes, der Wein. Im Psalm 104, Vers 15 steht, dass der Wein das Herz des Menschen erfreut. Auch eine biblische Aussage. Paulus fordert Timotheus sogar auf, im Neuen Testament, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens willen und weil du oft krank bist. Aber bitte, ein wenig, hat er geschrieben, ja, ein wenig Wein. Weiterhin finden wir bei Menschen der Bibel immer wieder einen maßvollen Alkoholgenuss. Von Abraham lesen wir, dass ihm Melchisedek, der König von Salem, Brot und Wein hinaustrug. Da haben wir einen ersten Hinweis auf das Abendmahl in 1. Mose 14 schon. Melchisedek trug Brot und Wein hinaus. Isaak wurde von seinem Sohn mit einem Essen versorgt. Und da heißt es in 1. Mose 27, und er trug ihm auch Wein hinein und er trank. Wir machen einen Sprung ins Neue Testament. Wie war das eigentlich bei Jesus? Hat Jesus Alkohol getrunken oder nicht? Ja, er hat Alkohol getrunken. Bitte schlagt mal mit mir auf Lukas 7, wenn ihr da euch ein Neues Testament nehmen wollt. Es ist Seite 80 im Neuen Testament. Seite 80, Lukas 7, Vers 31 bis 35. Da ist Jesus mal wieder in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit den Juden und so weiter. Und jetzt sagt er, Lukas 7, Vers 31, mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen und wem sind sie gleich? Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt, wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein, so sagt ihr, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Jesus hat also Wein getrunken, öffentlich vor allen, so dass sie ihn sogar deswegen, ja, so betitelt haben, Weinsäufer. Johannes der Täufer nicht, aber Jesus im Unterschied ja. Wird hier aus der Aussage ganz klar, ihm wurde vorgeworfen, er sei ein Weinsäufer, weil er auch Wein getrunken hat. Und zum Erstaunen aller Blaukreuzler hat Jesus ja auch das Wasser auf der Hochzeit zu Kana nicht in Limonade verwandelt, sondern in Wein. Und zwar gar keinen schlechten, das muss mindestens Spätlese gewesen sein, nach unseren heutigen Kategorien. Ich erinnere noch an das Abendmahl. Jesus sagt beim letzten Passamahl, das zugleich das erste Abendmahl wurde, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich es neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Das heißt also, sogar im Himmel wird einmal Wein getrunken werden. Das wird ein ganz besonderer sein, gell? Da freuen sich schon die Genießer. Im Himmel wird's einmal Wein geben. So, das ist jetzt die eine Seite der Medaille. Die Schrift verbietet den Alkoholgenuss nicht grundsätzlich, sondern sagt Ja zu einem maßvollen Gebrauch. Und so halte ich's persönlich auch. Ich kann mich an einem guten Glas Wein freuen. Ich kann mich auch an einem guten Glas Bier mal freuen. Das ist für mich kein Problem. Aber wenn ich einen alkoholgefährdeten Menschen in meiner Umgebung habe, dann will ich lieber auf das alles verzichten, um ihm nicht zur Gefahr zu werden. Das ist Freiheit, die auch auf sich selber verzichten kann. Die Bibel verurteilt alkoholische Getränke nicht, aber sie verurteilt in schärfster Form den Alkoholismus. Vor Trunkenheit und Rausch wird überall in der Schrift gewarnt. Auch hier einige Beispiele. Noah war es, der nach der Sintflut als erster einen Weinberg pflanzte. Und dann heißt es in 1. Mose 9, 21, und als er von dem Wein trank, wurde er betrunken und lag aufgedeckt in seinem Zelt. Haben wir schon so ein paar Hinweise. Alkohol führt oft in die Hemmungslosigkeit. Er lag aufgedeckt in seinem Zelt. Da haben wir gleich die Bescherung beim ersten Weinberg, der gepflanzt wurde. Als der König Belsazar für seine Mächtigen ein Gastmahl machte, da soff er sich mit ihnen voll. Das wird in Daniel 5 berichtet. Und als er betrunken war, wurde er übermütig und ließ die geraubten Tempelgefäße bringen, so als Gag für die Versammlung, so im angeheiterten Zustand. Und er wollte daraus trinken lassen. Aber schon wenig später erschien die Hand an der Wand und schrieb die bekannten Worte Mene, Mene, Tekel, Upasin. Noch in derselben Nacht starb der König der Chaldäer und sein Reich wurde zerteilt. Und als auf einer Geburtstagsparty des Herodes der Alkohol in Strömen floss und die Tochter der Herodias als Tanzgirl vor ihm tanzte, da wurde der König leichtsinnig und versprach ihr einen Wunsch zu erfüllen bis an die Hälfte seines Königreichs. Hat auch die Tendenz beim Alkohol, man wird sehr, sehr leichtsinnig. Diese Narrheit kostete Johannes den Täufer, den größten der Propheten, das Leben. Er wurde wegen einem Tanzgirl enthauptet. Und in Sprüche 20, Vers 1 steht, der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise. Der Prophet Jesaja mahnt, Jesaja 5, Vers 11 und 12, weh denen, die am Morgen früh auf sind, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt, und haben Zittern und Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben, aber sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Werk seiner Hände. Wehe denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen. Und das Neue Testament zählt die Trunkenheit zu den Werken des Fleisches und mahnt an mehreren Stellen, dass aktive Trinker das Reich Gottes nicht ererben werden. Und zwar in 1. Korinther 6, Vers 10 und in Galater 5, Vers 21 sagt das Neue Testament, dass Alkoholiker, dass aktive Trinker das Reich Gottes nicht ererben werden. Wir fragten, was sagt die Bibel zum Thema Alkohol? Antwort, ich fasse zusammen. Die Bibel erlaubt den maßvollen Genuss alkoholischer Getränke, zeigt aber auf der anderen Seite ganz nüchtern die Gefahren der Trunksucht auf und warnt vor den Konsequenzen. Ist mal zunächst der biblische Befund. Jetzt ein zweiter Gedankengang heute Morgen. Welche Wege führen eigentlich in die Sucht? Wenn wir eben gehört haben, 2 Millionen Süchtige in der Bundesrepublik allein, weltweit sicher eine ungeheuer große Zahl. Welche Wege führen eigentlich den Menschen in die Sucht? Viele Wege können in die Sucht führen. Jemand hat einmal so gesagt, Einsamkeit und Angst und Alkohol gleich Alkoholismus. Einsamkeit und Angst und Alkohol gleich Alkoholismus, da ist schon etwas dran. Einsamkeit. Viele Menschen leiden heute unter entsetzlicher Einsamkeit, gerade hier in der Großstadt. Die Familien gehen allgemein zurück. Wir haben eine Single-Bewegung weltweit. Ein Großteil lebt allein und da kommt Einsamkeit. Und da wird der Alkohol leicht als Tröster angesehen, der dann hilft, allein in der Wohnung, man heitert sich etwas an und so weiter. Angst wurde eben genannt, Angst vor dem Leben, Angst vor dem Sterben, Angst vor der Prüfung, vor dem Gespräch, vor der Krankheit, vor dem Alleinsein. Angst, essen Seele auf, hat Rainer Werner Fassbinder einen seiner Filme genannt. Angst, essen Seele auf und da hilft Alkohol, scheinbar. Ein weiterer Weg in die Sucht ist die Sinnlosigkeit des Lebens. Heute gibt es Menschen, die leben in fantastischen Villen, sitzen dort und verfallen dem Alkohol, weil sie den Sinn ihres Lebens nicht gefunden haben. Sind reich, materiell, ungeheuer versorgt und verfallen dem Alkohol. Friedrich von Bodelschwingh, der Gründer der Bielefelder Anstalten Bedel bei Bielefeld, der hat auch viel mit Alkoholikern zu tun gehabt und er sagt folgenden Satz. Trunksucht ist nicht zuerst ein Durst der Kehle, sondern zuerst ein Durst der Seele. Sein weiser Satz. Zuerst ein Durst der Seele. Ein Durst nach Sinnerfüllung, nach Frieden, nach Vergebung. Bei den meisten Menschen führt vielleicht heute der Weg in die Sucht über Probleme, bestimmte Probleme, Schulprobleme, Berufsprobleme, vor allen Dingen sehr viele Ehe- und Familienprobleme, gesundheitliche Probleme, seelische Probleme und, und. Das Leben mancher Menschen, vielleicht auch mancher Christen, ist voller Probleme. Man könnte manchmal meinen, die Engel auf den Hirtenfeldern von Bethlehem hätten ausgerufen, siehe, ich verkündige euch große Probleme, gell? Aber die haben gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Tja, und da bietet sich als scheinbarer Problemlöser der Alkohol an. Nach der ersten Flasche Bier sieht die Welt schon nicht mehr ganz so düster aus, nach der zweiten wird schon erträglicher, nach der dritten und so weiter. Aber Alkohol hat noch niemals Probleme gelöst. Aber er hat sie ungezählte Male verschärft, vielleicht auch manchmal verdrängt. Alkohol löst keine Probleme, im Gegenteil. Meistens werden sie vergrößert. Allgemein kann man sagen, wer ist eigentlich gefährdet für Alkohol und Alkoholismus? Der, der mit Alkohol seine Stimmung heben will, der Alkohol als Sonnenbrille der Seele gebrauchen will, der einfach seine gedrückte Stimmung heben will, haben wir vielleicht alle schon mal gemacht, als wir ein bisschen down waren, ein Gläsle, um die Stimmung zu heben. Der, der mit Alkohol Probleme lösen will, und der, der meint, dass er mit Alkohol besser einschlafen könnte, ist auch ein starkes Mittel, um süchtig zu werden, Einschlafprobleme mit Alkohol zu lösen. Und wer ist abhängig? Der, der nicht jederzeit aufhören kann. Ich habe hier den Satz von Krupka schon zitiert, was ich lassen kann, brauche ich nicht zu lassen, aber das, was ich nicht lassen kann, das sollte ich sofort lassen. Wenn ich merke, ich kann es nicht mehr lassen, dann bin ich abhängig. Wer ist noch abhängig? Wer die Kontrolle über sein Trinken verliert, Fachleute sprechen vom Kontrollverlust, dann der, der täglich trinken muss, weil sonst Entzugserscheinungen kommen, zitternde Hände, Schwindelgefühle, Schweißausbrüche etc. Ihr Lieben, wir sollten uns an der Stelle nichts vormachen. Alkohol ist ein Nervengift. Nikotin ist auch schlimm. Nikotin ist ein Gefäßgift, aber Alkohol hat noch schlimmere Wirkung, weil Alkohol ein Nervengift ist und führt sehr leicht zur Sucht und ist darum nach meiner Meinung der größte Feind des Menschen. Wir müssen wissen, ich hoffe, dass ich das richtig sage, sonst kann Fred das nachher vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Alkohol wird im Magen nicht verdaut. Der Alkohol gelangt über das Verdauungssystem direkt in den Blutkreislauf und somit auch schnell ins Gehirn. Dort beginnt dann der Alkohol jene Bereiche zu beeinträchtigen, die das Denken und die Emotionen steuern. Der Betreffende fühlt sich bald freier und ungehemmter. Aber gerade diese Enthaltsamkeit, diese Enthemmtheit wiederum kann sich sehr leicht gefährlich auswirken. Ich sagte, Alkohol wird nicht verdaut, er wird nur in der Leber abgebaut. Und wir wissen alle, was passiert, wenn der Leber zu viel zugemutet wird. Alkoholiker haben übrigens eine um 12 Jahre geringere Lebenserwartung. Man sollte sich das also gut überlegen, was man seinem Körper da zumutet. Ich habe im jugendlichen Leichtsinn damals auch jahrelang meinen Körper da zu viel zugemutet und hoffe sehr, dass es in der Jugend noch besser zu verkraften gewesen ist als wie im fortgeschrittenen Alter. Aber Gott kann auch die Sünden unseres Lebens in einer gewissen Weise stehen lassen und uns später damit erziehen. Wenn sich ein Alkoholiker bekehrt, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass seine Leber wieder neu wird. Es kann sein, dass er ein paar Jahre an Leberzirrhose später stirbt. Wir sprechen über die Wege in die Sucht. Ich will hier noch die Milieuschädigung nennen. Ein Kind trinkender Eltern wird selbst viel leichter Alkoholiker als jedes andere Kind. Das leuchtet uns allen ein. Man spricht auch von suchtbildender Erziehung. Wenn Kinder nicht gewollt und nicht geliebt sind und nur als lästiges Übel behandelt werden zum Beispiel, sind sie schon prädestiniert, später mal zum Alkohol zu greifen. Und da ist noch die Macht der Verführung in der Clique. Da herrscht manchmal eine Art Gruppenzwang, besonders bei Jugendlichen. Komm, sei doch kein Spielverderber, oder bei gesellschaftlichen Anlässen auch. Weitere Wege will ich hier nur noch erwähnen. Neugier, Geltungssucht, Kontaktschwierigkeiten, Liebeskummer. Alles weitere Dinge, die sehr begünstigend wirken können. Und vor allen Dingen auch die Werbung in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Überall wird für Alkohol geworben. Man kriegt überall Alkohol, an jeder Ecke. Die Gesellschaft liebt den Alkohol, aber sie hasst den Alkoholiker. Sein Paradoxum. Der Alkohol wird geliebt und überall darf geworben werden dafür. Vielleicht wird das in nächster Zeit auch ein bisschen eingeschränkt, aber insgesamt ist es verhängnisvoll. Wir sahen, es gibt sehr viele Wege in die Sucht und man ist schneller drin, als einem lieb ist und vor allen Dingen schneller drin, als wieder draußen. Und damit bin ich bei meinem dritten und letzten Punkt heute Morgen, der Weg aus der Sucht. Wie kommt ein Mensch dort wieder raus? Ich gehe ja nicht davon aus, dass ich hier heute Morgen lauter Alkoholiker sitzen habe, aber wir kennen Alkoholiker. Wir kennen Alkoholiker in unserer Familie, Bekanntenkreis, Nachbarschaft. Und wir wollen ja auch helfen. Wir wollen die Not sehen, die sich im Leben dieser Menschen dann verbirgt. Und wir wollen ja auch helfen können. Und darum die Frage, wie kann man wieder herausfinden aus der Sucht? Oft geht der Krug zuerst zum Brunnen, bis er bricht. Das ist leider die Erfahrung. Meistens muss der Leidensdruck erst so stark werden, dass der Betreffende bereit wird, Hilfe anzunehmen. Der erste Schritt auf dem Weg aus der Trunksucht ist das Eingeständnis, ich bin ein Alkoholiker, ich bin abhängig, ich komme nicht mehr los. Das ist unbedingt nötig, dieses Eingeständnis. Was nicht zugegeben wird, kann auch nicht geheilt werden. Das ist eine Grundregel, auch überhaupt für alle Not in unserem Leben. Was nicht zugegeben wird, kann nicht geheilt werden. In der Suchtszene gilt folgende Regel. Wer trinkt, der lügt. Das hört sich sehr hart an, aber das kann man in 99% der Fälle nachweisen. Wer trinkt, der lügt. Wer trinkt, macht sich etwas vor. Er verliert den nüchternen Blick für seine eigene Situation. Das geht eben mit dem Alkohol einher. Der Alkohol vernebelt, der Alkohol trübt das Bild über sich selber. Man macht sich etwas vor, man lügt. Nicht, weil man jetzt bewusst lügen will, aber man rutscht da automatisch rein. Man lügt. Und darum ist der erste Schritt das Ehrlichwerden vor sich selbst, vor anderen Menschen und vor allen Dingen vor Gott. Ehrlich werden. Jemand hat gesagt, nur die Aufrichtigkeit ist die Türe zur Freiheit. In der Bibel steht, Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen, dem Ehrlichen, dem, der wirklich vor Gott und auch Menschen und vor sich selber zugibt, ja, so sieht's aus bei mir. Es muss alles auf den Tisch. Und dieser Tisch, der steht unter dem Kreuz. Da darf man alles drauflegen. Der zweite Schritt raus aus dem Alkoholismus ist die Buße, die Umkehr, die Sinnesänderung. Ich muss einsehen, dass ich ganz allein schuld bin an meinem Dilemma. Ich bin schuld. Nicht die Gesellschaft, nicht mein Partner, der mich nicht verstanden hat, nicht die Kinder, die andere Wege gegangen sind oder der Verlust des Arbeitsplatzes. Ich bin in erster Linie schuld. Ich habe getrunken. Ich habe damit mich, meinen Körper, meinen Ehepartner, meine Familie, meinen Arbeitgeber und andere geschädigt. Aber vor allen Dingen habe ich gegen Gott, meinen Schöpfer, gesündigt, der mich liebt und der nicht will, dass ich meinen Körper zerstöre. Und darum muss ich Buße tun. Wisst ihr, Buße ist nicht Entrüstung über andere, sondern Enttäuschung über sich selbst. Wir sind viel leichter über andere entrüstet. Es geht so schnell. Aber bis wir mal über uns selber enttäuscht werden, das braucht meistens eine Zeit. Hier bei mir stimmt's nicht. Ich bin schuldig an meiner Misere. Da muss es hinkommen. Und dann kommt der dritte entscheidende Schritt. Ich bin ehrlich geworden, vor mir, vor Gott. Ich habe gesagt, ich bin schuld. Und jetzt drittens, ich binde mich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Denn der hat ausgerufen, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Das steht in der Bibel geschrieben. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Johannes 8, Vers 36. Alkoholismus ist der größte Feind des Menschen, aber Jesus ist der größte Freund des Menschen. Das stimmt auch. Johann Christoph Blumhardt von Möttlingen hat gesagt, es gibt kein Medikament, das so gesund macht wie der Glaube an Jesus Christus. Wenn das mehr Ärzte und Krankenschwestern und Pflegern wüssten, wenn das mehr Menschen in den Kliniken, die sich mit viel Einsatz mühen um die Leute, wenn sie das wüssten, es gibt kein Medikament, das so gesund macht wie der Glaube an Jesus Christus. Das gilt für alle unsere Nöte. Denn er hat meine Sünden getragen. Er ist unter Gottes Strafe und Gericht gegangen. Er hat Satan, die alte Schlange, besiegt. Er allein kann darum meine Bindungen lösen. Er allein kann die Ketten sprengen. Es gibt ein Lied, das ich sehr liebe, ein altes Lied. Da heißt es, Jesu Liebe kann erretten. Seine Hand ist stark und treu. Er zerbricht die Sündenketten und macht alles, alles neu. Das ist Jesus. Da haben wir eben gesungen. Du hast mein Leben gänzlich verändert. Wer ihn, den Mittler Jesus, in die Mitte seines Lebens nimmt, der braucht die Mittel nicht mehr. Ihn, den Mittler, in die Mitte, dann brauche ich die Mittel nicht mehr. Sein Wortspiel aber ist doch sehr tiefgreifend. Mein lieber Freund, mein lieber Zuhörer, ich kann nicht bei jedem von uns ins Herz schauen. Ich kenne auch nicht die Vergangenheit bei jedem von uns. Vielleicht hatte doch der eine von oder andere von uns mit Alkohol schon zu tun, so wie ich auch. Und wenn es nur der Feierabendalkoholismus wäre? Alkoholismus ist keine Schande, aber es ist eine Schande, nichts dagegen zu tun. Wir sollten nicht warten, bis uns dieser Feind zerstört. Und wir wollen auch im Leben anderer nicht zusehen, bis sie ganz zerstört werden. Die Masche mit der Flasche darf dem Teufel nicht gelingen. Darum müssen wir ehrlich werden vor uns selbst und vor Gott, unsere Not eingestehen, umkehren, uns selber schuldig sprechen und dem Herrn Jesus unser ganzes Vertrauen schenken. Er hat uns lieb, er hat seine Liebe am Kreuz bewiesen, er wirbt um unsere Liebe. Noch einen vierten und letzten Schritt will ich hier nennen. Wege aus der Sucht. Radikal mit dem Alkohol brechen. Wenn ich Jesus Christus mein Leben anvertraut habe und ihm die Scherben überlassen habe, dann ist es ganz entscheidend wichtig, dass ich radikal mit dem Alkohol breche. Also die, die schon mal abhängig waren, die müssen aufhören. Die können nicht sagen, ja, ich halte das auf ein Minimum. Das geht nicht. Das hat noch keiner geschafft. Wer aufhören will zu trinken, und meint, er müsste zur Sicherheit noch einen Kasten Bier im Keller haben oder eine Flasche Schnaps unterm Kopfkissen, die wird ihm garantiert zum Verhängnis, garantiert. Die Sucht ist stärker als der gute Vorsatz. Darum radikal brechen, keinen Tropfen mehr, absolut abstinent. Ein ehemals aktiver Alkoholiker bleibt bis ans Lebensende ein passiver Alkoholiker. Das muss man wissen. Und darum kein Wein beim Abendmahl, hier bei uns. Wir wollen Menschen nicht in der heiligsten Stunde in Versuchung bringen. Wir wissen, dass einzelne von uns damit zu tun hatten und darum wollen wir da gar nicht eng und dogmatisch sein. In Neuguinea feiern die Leute Abendmahl mit Kokosmilch. Die haben keinen Wein, das geht auch. Da kommt's ganz sicher nicht auf den Wein an, sondern auf das Gedenken an das Opfer Jesu. Darum nochmal radikal mit dem Alkohol brechen und sich an antialkoholischen Getränken freuen. Das ist wichtig. Es gibt so schöne antialkoholische Getränke, gute Säfte, gute Getränke. Da muss man lernen, sich daran zu freuen und die zu genießen. Man braucht nicht unbedingt Alkohol. Ich habe doch noch einen fünften und letzten Schritt, habe ich ganz vergessen. Eventuell den Facharzt aufsuchen. Das kann ich auch nicht verschweigen. Da, wo Leute wirklich drin waren in der Sucht, nicht nur gerade so am Rande, sondern wirklich drin, ist es meistens ohne fachärztliche Hilfe nicht möglich, frei zu werden. Vielleicht ist manchmal auch eine gewisse Form von Therapie nötig, Es ist natürlich heute schwierig, jemanden da wirklich an einer Stelle unterzubringen, wo ihm nicht mit psychotherapeutischer Aufblähung, sondern mit wirklich vom Glauben her geholfen wird. Das ist sehr schwierig, aber ich glaube, es gibt noch einige solche Plätze bei uns. Die Alkoholsucht wird leicht unterschätzt und die Rückfallquote ist sehr hoch. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist für einen ehemaligen Alkoholiker, dass er in eine intakte, gesunde Gemeinde eingebunden wird. Wisst ihr, Gemeinde, das hat Gott so gewollt und gemacht, ist ein Stück weit Therapie. Gemeinde hat, eine lebendige, gesunde biblische Gemeinde hat immer ein Stück therapeutische Wirkung für uns alle. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen das Angenommensein von den Brüdern und Schwestern. Wir brauchen auch das korrigiert werden, die Korrektur von den Brüdern und Schwestern, beides in der richtigen Form. Das hat ein Stück therapeutische Wirkung. Gut, vielleicht sind jetzt heute Morgen eine ganze Reihe hier, die sagen, also war ja interessant, das mal zu hören, aber ich habe mit Alkohol keine Probleme. Ich freue mich drüber, wenn möglichst viele hier sind, die damit keine Probleme hatten und haben. Aber vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich leide nicht an Trunksucht, aber die Ich-Sucht ist so stark in seinem Herzen. Also ich sagte, vielleicht macht uns die Ich-Sucht zu schaffen, und wem von uns nicht? Die Ehrsucht, die Habsucht, die Bibel die Wurzel alles Übels nennt, oder die Eifersucht. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft, habt ihr das gewusst? Das ist eine gefährliche Krankheit, die Eifersucht. Oder die Spielautomatensucht, oder die Rauchsucht, oder die Tablettensucht, oder vielleicht sogar andere Dinge, bis hin in Drogensucht. Wir sollten einfach wissen, die größte Not des Lebens ist die Sünde und Verlorenheit. Und darum braucht jeder Jesus. Er allein macht uns frei, auch frei von uns selber, und er macht uns frei zu einem sinnerfüllten und reichen Leben. Er will es tun. Darum schließe ich noch einmal mit diesem wunderbaren Satz aus dem Johannesevangelium. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei.